Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Herzlich willkommen zu unserem Gartenpodcast. Heute soll es um Insekten im Garten gehen. Mein Name ist Birgit Holthaus und ich begleite Sie durch diesen Beitrag. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Seliger von der Gartenakademie. Wir treffen uns mit Harald Rank, einem unserer Experten für Insektenfreundlichkeit. Ja, Herr Rank, in diesem Frühjahr ist es ja eher kühl und regnerisch. Wie geht es denn den Insekten dabei? Ist das für die gut oder eher schlecht?
Ja, für die Insekten ist das natürlich auch ein Problem.
Und diese Insektenhotels, sind die auch so ein Schutz vor Kälte und Regen? Oder?
Also die Insektenhotels, die sind natürlich eine sehr geeignete Sache für Insekten als Rückzugsorte, eben vor Witterungsunbilden und in erster Linie aber auch zur Fortpflanzung. Also dort werden den vor allen Dingen auch den Wildbienen, den Solitärwespen Nisthilfen angeboten. Aber eben nicht nur, und das möchte ich hier nochmal betonen, es soll da also nicht nur die auf die Wildbienen geachtet werden, sondern auch auf andere Insekten in solchen Insektenhotels. Beispiel jetzt Insekten, die jetzt also solche Sachen aufsuchen, nur zum Unterschlupf.
Warum sind denn Insekten insgesamt so wichtig für unser Ökosystem?
Insekten sind ein wesentlicher Bestandteil der Natur. Sie sind also lebensnotwendig für die Blütenpflanzen bei uns auf der Erde. Es ist dort eine sehr hohe Abhängigkeit miteinander oder voneinander entstanden. Das heißt, Blütenpflanzen sind darauf angewiesen, durch Insekten bestäubt zu werden. Und nur so können sie dann also Früchte entwickeln.
Ja, es ist ja so, ich kenne jetzt auch immer mehr so begeisterte Hobby-Imker. Da ist ja die Anzahl auch total gewachsen in den letzten Jahren. Und auch die Anzahl der Bienenvölker, die von denen betreut werden, ist auch rasant angestiegen. Und trotzdem redet man halt immer noch vom Insektensterben. Wie passt denn das so zusammen eigentlich?
Ja, das sind zweierlei Sachen. Wenn wir von der Honigbiene sprechen, die ist also erstmal nicht vom Aussterben bedroht oder es ist keine bedrohte Art in dem Sinne. Wenn wir hier vom Bienensterben reden, geht es hauptsächlich darum, von verschiedenen Krankheiten, die Bienenvölker befallen können, die also auch bei uns sehr schwierig zu bekämpfen sind oder unter Kontrolle zu halten. Eine andere Sache ist dann die Wildbienen. Wir kennen also ja, grob gerechnet 500 Arten in Mitteleuropa bzw. in Deutschland. Die sind lange Zeit wenig beachtet worden und dort hat man also jetzt in den letzten Jahren also verstärkt festgestellt, dass ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen ist bei sehr, sehr vielen Arten. Viele sind auch schon vom Aussterben direkt bedroht und auch in einzelnen Bundesländern sind auch schon viele Arten verschwunden. Das hängt einfach auch damit zusammen mit der Landwirtschaft. Diese monotonen Flächen, die sind zwar für Bienenvölker, wenn jetzt der Raps zum Beispiel blüht, ist das zwar eine geeignete Trachtpflanze, aber eben nicht für die verschiedenen Wildbienen. Die sind teilweise sehr hoch spezialisiert, also da brauchen bestimmte Pflanzenarten und die werden also schlichtweg in der Natur verdrängt durch die Landwirtschaft, durch den landwirtschaftlichen Anbau. Und das ist ein großes Problem. Hier können zum Beispiel die Städte eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen, gerade durch die Struktur, dass eben also hier sehr konzentriert eben auch die Kleingärtner aktiv sind in Städten, auch Parkanlagen und auch die Stadtverwaltung sich darum kümmert, dass das also möglichst abwechslungsreich gestaltet wird, dass das Stadtgrün, kann man hier also den sozusagen ein Refugium anbieten, dass die sich hier auf diese Inseln konzentrieren, die Städte und auch die Dorfregionen und so weiter, dass man hier versucht, durch gezieltes Anbieten von abwechslungsreichen Pflanzen, Gemeinschaften, Blühwiesen und so weiter, kann man denen dort ja, so ein Rückzugsgebiet anbieten. Und das ist auch schon, dort gab es auch schon wissenschaftliche Untersuchungen und die haben erstaunlicherweise festgestellt, dass also der Artenrückgang auf dem Land deutlich ist und während die Artenvielfalt von Wildbienen jetzt, also jetzt hier speziell von Wildbienen, dass die in der Stadt deutlich höher ist. Dass hier also eindeutig eine bessere Umgebung für Wildbienen zumindest ist. Das ist so eine der wenigen Ausnahmen, wo man sagen kann, hier die Artenvielfalt geht zurück. Also in den Städten ist nachgewiesen worden, dass zum Beispiel bei den Wildbienen die Artenvielfalt höher liegt als in den ländlichen Raum.
Ja, also wichtig ist, wenn man jetzt seinen Garten insektenfreundlich gestalten möchte, dass man eben Pflanzen wählt, die vor allem eben auch ungefüllte Blüten haben, also wo einfach die Insekten Nahrung finden, also wo die einfach Nektar und Pollen sammeln können. Und ja, was Herr Rang schon gesagt hat, es ist auch wichtig, einfach eine Vielfalt anzubieten, dass man wirklich auch vom Frühjahr bis zum Herbst, wenn eben die Insekten unterwegs sind, dass die einfach auch was, also Nahrung bekommen und sich entsprechend an den Frühblühern laben können oder dann auch im Herbst noch was zu fressen finden. Und darauf sollte man eben achten. Und das geht eben vor allem mit Pflanzen, die jetzt Natürlichkeit zeigen, also eben diese ungefüllten Blüten. Und auch Gräser sind zum Beispiel wichtig, wo sich dann auch die Insekten, ja, wo die sich zurückziehen, wo sich die Raupen zum Beispiel der Schmetterlinge, also bestimmte Raupen der Schmetterlinge, was die eben auch als Nahrungsangebot nutzen, also wovon die sich ernähren, was die anfressen. Also darauf sollte man auch achten, dass man Gräser nicht ganz unterbindet, die ja eigentlich jetzt so keine auffällige Blüte haben, aber auch die dienen der Ernährung der Insekten, bestimmter Insekten.
Da möchte ich vielleicht noch ergänzen. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, wir sollten uns nicht so sehr nur auf die Wildbienen konzentrieren, sondern auch an die anderen Insekten denken. Und da denke ich in erster Linie gerade im Garten an verschiedene Nützlinge, die als ausgewachsene Insekten eben auch Nektar und Pollen benötigen. Das wäre vielleicht auch noch so zu berücksichtigen, dass man also dort auch verschiedene Stauden im Garten anpflanzt, die also dort geeignet sind, hier wo die Stängel dann von den Wildbienen zum Beispiel besiedelt werden können.
Also einfach mal auch die Stängel stehen lassen, also ja, nicht jetzt im Herbst alles zurückschneiden in den Staudenbeeten, sondern die eben auch über den Winter stehen lassen, da hat man dann auch einen schönen Winteraspekt, also wenn dann eben zum Beispiel Schnee fällt, also das ist zum Beispiel auch, was die Ästhetik anbelangt, ein schönes Erscheinungsbild und das nicht eben im Herbst radikal wegschneidet.
Und es gibt auch so eine ungewöhnliche Pflanze, die so wollige Blüten hat, die mit dem Namen Ziest.
Ja, da gibt es zum Beispiel den Wollziest. Also es gibt verschiedene Zieste, aber es gibt zum Beispiel den Wollziest. Und da ist eben eine schöne, also ja, da finde ich eine interessante Biene, die da sozusagen auf den Wollziest sozusagen sie stürzt. Das ist die Gartenwollbiene und das habe ich selber im Versuchsfeld bei uns hier in Pillnitz beobachtet. Also da steht man vor dem Ziest und dann kommt diese Biene angeflogen und die patrouilliert sozusagen um diesen Ziest und guckt, dass da keine Nahrungskonkurrenten oder auch keine Futterpflanzungskonkurrenten zu finden sind. Und die sieht dann eben auch den Menschen als Konkurrent und versucht dann auch den Menschen sozusagen zu vertreiben. Und das ist irgendwie so ein Erlebnis mit dieser Wollbiene, die sich dann so anguckt und dich versucht irgendwie zu vertreiben. Und die habe ich eben am Ziest beobachtet und ja, das war irgendwie so ein nettes Erlebnis.
Haben Sie da auch noch andere Forschungsprojekte hier in Pillnitz zu Insekten?
In Pillnitz haben wir zum Beispiel auch, da bin ich jetzt mit involviert, letztes Frühjahr im April haben wir Blühwiesenmischungen ausgesät, die eben vor allem als insektenfreundlich gelten. Und die beobachten wir jetzt hier bei uns über die Jahre, wie sich die Artenzusammensetzung der Pflanzen, wie die sich entwickelt. Also im ersten Jahr hat man eben doch sehr viel Pflanzen da drin, die eben als Eyecatcher, also die eben auffällig blühen und die eben die ganze Mischung sehr attraktiv machen, wie jetzt Klatschmohn oder Kornblume, was man eben auch so von den Feldern her, von den Feldrändern her kennt. Und das wollen wir eben beobachten, wie die dann im zweiten Jahr aussehen und dann in 5 Jahren, also je nachdem, wie die sich entwickeln.
Das hört sich ja interessant an.
Sie sind herzlich willkommen, sich das alle mal anzuschauen.
Wir haben also hier auf mehreren Flächen im Versuchsfeld schon seit Jahren Blühstreifen, auch richtig Blühfelder, auch Blühstreifen zwischen den Obstanlagen versuchsweise schon ausgesät. Was ich auch noch betonen möchte, viele Unkräuter, die wir also ausgesprochen als Unkräuter betrachten, auch vor allen Dingen im Kleingarten und häufig versuchen mit aller Gewalt wegzumachen, sind unheimlich attraktiv für Insekten und sogar auch richtig lebensnotwendig für die Entwicklungsabläufe. Ich denke da zum Beispiel an die Ackerdistel, an den Löwenzahn, auch die Brennnessel. Die Brennnessel ist zum Beispiel für über 30 verschiedene Schmetterlingsarten die Futterpflanze, also für die Raupen, lebensnotwendig, was ja vielfach, wo man ja sagt, Brennnesseln, das ist nur störend hier. Und auch die Distel, zugegebenermaßen, die sich, wenn sie aussamt, relativ schnell verbreiten kann, wird also auch sehr gerne von Wildbienen unter anderem aufgesucht zur Nahrungssuche. Und wilde Kamille, auch die Distel, werden häufig von speziellen Blattläusen besiedelt, die also nur an diesen Pflanzen vorkommen, wo man also überhaupt keine Angst haben muss, dass die jetzt auf die Apfelbäume oder auf das Gemüse im Garten übergehen oder auf die Rosen, sondern die sind speziell also auf diese verschiedenen Unkrautarten spezialisiert, sind aber dann wertvolle Nahrung für Nützlinge, wie zum Beispiel Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen. Und die kann man so sehr schön im Garten halten, also richtig heranziehen sozusagen oder anziehen in den Garten, wo sie dann eben, wenn dann an unseren Kulturpflanzen, an den Rosen, an den Äpfelbäumen oder am Gemüse dann dort Blattläuse sich ansiedeln, können die also dort dann sozusagen als Nützling aktiv werden. Und außerhalb der Zeit sind sie halt an diesen Unkrautarten zu finden.
Ja, das sagen Sie mir jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe das ganze Wochenende Unkraut gezupft. Aber es ist immer noch genug Unordnung in unserem Garten, denke ich.
Ja, man kann das sehr schön Insekten beobachten. Genug. Zum Beispiel, wenn man so eine Distelstaude da mal stehen lässt oder sowas, da siedeln sich also Blattläuse in Mengen dort an. Die wird also dann teilweise die Stängel richtig schwarz. Und dort kriechen dann eben die Marienkäfer rum und die fressen dann dort fleißig rum. Und das ist zum Beispiel wichtig für Zeiten, wo eben an den Apfelbäumen oder am Gemüse jetzt keine Blattläuse da sind. Da hält man die sozusagen im Garten. Also die werden ja sonst gezwungen, wegzuwandern sozusagen. Und wenn dann wieder Blattläuse am Apfel dran sind, dann dauert das sehr, sehr lange, bis die wieder da zurückfliegen. Und so sind sie halt schon im Garten vorhanden und können dann schnell auf unsere wichtigen Pflanzen, sage ich mal, überwechseln.
Eine Freundin von mir, die hat mit ihrer kleinen Tochter so eine Insektentränke selbst hergestellt. Also das ist dann so eine Wasserschale mit so Steinen drin, so als Landeplatz für die Insekten. Was sagen Sie dazu? Ist das sinnvoll oder ist das mehr so eine Spielerei? Oder?
Nein, das ist auch unheimlich wichtig. Also das ist sozusagen die dritte Säule. Also wir haben die Nisthilfen, wo wir erstmal die Insekten unterstützen können, dass sie sich fortpflanzen können. Wir haben die Nahrungspflanzen, die sehr wichtig sind, damit sie sich überhaupt erstmal entwickeln können und auch ihre Brut versorgen können. Und natürlich zählt auch das Wasser dazu. Gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo es also in vielen Regionen sehr trocken wird. Und wir haben das also auch sehr schön in großen Obstplantagen beobachten können, wo also in größerer Entfernung keine Wasserstellen zur Verfügung sind. Dann werden eben auch durchaus mal die Äpfel angepickt, wo es also nicht nur um den Apfel an sich geht, sondern einfach bloß um die Flüssigkeit, um die Feuchtigkeit im Apfel. Dem kann man zum Beispiel vorbeugen, indem man dort Vögeln und Insekten dort auch eine Tränke anbietet. Und das ist halt neben der Nahrung eigentlich eine sehr lebensnotwendige Sache. Wo jetzt zum Beispiel beim Kleingarten oder beim Hausgrundstück ein Bach vorbeigeht, ist das vielleicht jetzt nicht so die Notwendigkeit vorhanden, aber ich sage mal jetzt, wo im größeren Bereich im Umfeld jetzt hier keine Wasserquelle zur Verfügung steht, sei es ein kleiner Teich oder ein kleiner Bach oder sowas, macht das schon Sinn.
Wobei das dieses Jahr ja nicht so das große Problem ist bis jetzt.
Dieses Jahr sicherlich nicht, aber wir hatten 2-3 Jahre jetzt hier in der Vergangenheit, gerade 2018, 2019 war zumindest der Sommer sehr, sehr trocken. Und da ist das schlichtweg auch für die Insekten und auch andere Tierarten einfach lebensnotwendig, denen das anzubieten, wenn man ihnen Gutes tun will.
Wie ist das denn, wenn man jetzt keinen Garten hat, sondern nur einen Balkon? Was kann man da für die Insekten tun? Ich habe gehört, so Kräuterpflanzen oder so, die wären ganz sinnvoll.
Richtig, auch dort kann man eigentlich nur sagen, möglichst große Artenvielfalt, Blumenkästen in Pflanzkübeln. Oder auch an der Wand kann man Rankpflanzen. Ich denke da vielleicht auch an Efeu, wäre solche Sachen. Und eben verschiedene Kräuterarten und andere Blütenpflanzen, die möglichst in gestaffelter Abfolge blühen, sodass man also über einen längeren Zeitraum, also auch auf dem Balkon, das funktioniert eigentlich recht gut, dass man dort immer ein Blütenangebot irgendwie hat. Und da kann man natürlich dann auch so kleine Nisthilfen sinnvollerweise dort dazwischen setzen. Aber wie gesagt, das macht eben nur Sinn, wenn sie halt dort auch entsprechende Nahrungsangebote haben.
Ja, Sie haben jetzt hier so zwei Beispiele. Das eine sind so Bambusrohre und das andere, weiß ich, sieht aus wie so ein Schieber. Können Sie das mal auch erklären,
was das ist? Ja, das sind mal so zwei Beispiele für Nisthilfen, jetzt speziell für Wildbienen gedacht. Und das eine ist relativ preiswert herzustellen, also aus Bambusstücken. Die gibt es ja im Gartenfachhandel zu kaufen, als Stützstäbe zum Beispiel für Pflanzung von Gehölzen hier und auch Stauden. Und die werden also einfach in ja, so 20 Zentimeter Stücken ungefähr geschnitten. Wichtig ist, dass der Knoten immer so ungefähr in der Mitte ist. Das ist ja die zue Stelle in dem hohlen Stängel sozusagen. Und da können diese Bambusstücken sozusagen von beiden Seiten besiedelt werden. Man kann das auch kontrollieren, sehr schön, wenn man also so eine Nisthilfe im Garten aufgehängt hat. Wenn also die Biene mit dem Brutgeschäft abgeschlossen hat, dann wird also so eine Art Lehmpfropfen am Ende festgemacht, wie man eben hier sieht. Und überall, wo jetzt hier die Öffnung sozusagen zugemacht ist mit diesem Lehmpfropfen, ist also eine Wildbiene ihr Nest gebaut in Form von, ja, das ist, hängt nur von der Tiefe der Brutröhre ab, so 3, 4, 5 Brutzellen sind da drin und die werden jeweils pro Zelle wird ein Ei abgelegt und die Hälfte von dieser Brutzelle wird mit Pollen und Nektar gefüllt. Und dort entwickeln sich dann die Wildbienen.
Und wie kommen die dann raus? Also das sieht ja so dicht aus.
Ja, das ist genau synchronisiert. Das ist also die letzten, die praktisch abgelegt sind. Ist vielleicht ein bisschen unlogisch, aber die kommen wirklich als erstes raus. Das sind speziell bei dieser Art, das sind also Mauerbienen der Gattung Osmia, sind also die letzten, die dort bestückt werden von den Brutzellen. Das sind unbefruchtete Eier, da entwickeln sich also die Männchen. Und die Männchen, die schlüpfen dann im nächsten Jahr als Erste und danach schlüpfen dann nacheinander. Das ist also dort abgestimmt, sodass sie sich nicht gegenseitig stören, kommen die also der Reihe nach dann dort raus. Da gibt es eine Alternative dazu, das ist zum Beispiel diese MDF-Platten, mitteldichte Faserplatten. Und diese Platten eignen sich also sehr gut um diese Rillen. Da werden also solche Rillen eingefräst, die sind nach oben offen. Und der Sinn der ganzen Sache ist, da werden also für so eine Nisthilfe mehrere solche Platten übereinander gestapelt, in der Regel so 10 bzw. 20 Stück. Die werden dann mit einer Zunenplatte oben abgeschlossen und das wird dann ja, fixiert. Man kann das mit so einem Spanngurt fixieren oder auch mit einem Strick oder sowas hier. Ne? Und das ist im Prinzip schon die Nisthilfe. Das wäre dann also so ein großer Klotz mit den entsprechenden Löchern vorne drin.
Frau Seliger, demnächst ist ja Baustart für einen Lehrbienenstand hier bei uns in Pillnitz. Was wird denn da konkret gebaut?
Also Lehrbienenstand ist fast ein bisschen eng gefasst. Es wird wir nennen es Insektenkompetenzzentrum. Also es wird was gebaut, was der Honigbiene gewidmet ist. Also es wird ein Gebäude gebaut, wo man schauen kann, wie die Honigbiene lebt. Also wo man einfach auch Waben zeigt, Bienenbeuten präsentiert, wo man eben zusammen mit den Imkern das Erlebnis Biene-Imkern kennenlernen kann. Und es geht aber dann nicht nur um die Honigbiene, sondern es gibt dann auch Veranstaltungen, die vor allem auch die Insektenwelt betrachten, also wo man einfach das Ganze weiterfasst und eben auf unsere sechsbeinigen Mitbewohner auch eingeht. Und da gibt es richtige Klassenräume, wo man eben Veranstaltungen durchführen kann. Wie gesagt, die Imker sind involviert, die einfach Imkerkurse, Honigherstellung zeigen. Also es wird sehr vielfältig genutzt werden.
Das hört sich ja sehr komplex an. Wann ist denn der fertig?
Fertig soll er nächstes Jahr werden. Grundsteinlegung ist jetzt im Juli und ja, so ein Jahr, vielleicht im Frühling, also könnte es sein, dass wir den dann schon nutzen können.
Und richtet sich das auch an die breite Öffentlichkeit?
Das richtet sich auch an die breite Öffentlichkeit, also die Gartenakademie wird eben auch involviert sein. Wir sind sozusagen die das präsentieren, die Veranstaltungen planen und wird dann auch Veranstaltungshefte geben, wo man dann eben den Fokus hier auf die Insekten- und Bienenwelt hat.
Was gibt es denn so für Weiterbildungsmöglichkeiten in der Gartenakademie?
Also momentan laufen noch 2 Kurse, die vor allem eben die Insekten betreffen. Also der Herr Rank wird uns am 29. Mai in die Obstschädlinge und ihre Gegenspieler eine Veranstaltung wieder uns da präsentieren. oder referieren darüber. Und im Juni gibt es dann jemanden, den Herrn Drossel, der speziell für die Wildbienen uns einen Vortrag hält. Und dann kann man sich gerne online wieder anmelden. Das findet wieder online statt. Wird eben speziell das Thema Insekten betreffen.
Ja, das werde ich mir auch mal vormerken. In der Gartenakademie werden Themen wie Insektenfreundlichkeit oder naturnahe Gartengestaltung immer wieder angesprochen. Dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Schauen Sie mal auf unserer Internetseite www.gartenakademie.sachsen.de. Heute ging es also um insektenfreundliche Gärten. Beim nächsten Mal wollen wir uns mit Rosen und Wildrosen beschäftigen. Tschüss sagen
Anja Seliger
und Birgit Holthaus.